gut, dann kommen wir heute zu unserem Interview mit, ich muss es wirklich ablesen, weil wir haben so viele Begriffe finden können. Fotografin, Dozentin, Geografin, Journalistin, Filmerin, Abenteurerin, Geschichtenerzählerin, Kosmopolitin, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, ein absolutes Energiebündel und, wie wir ganz neu gelernt haben, menschliche Kuhglocke, Ulla Lohmann.
Ja, soll ich jetzt auch die Kuhglocke sein? Ich muss nämlich hier für den Lois immer die Ankündigungen anpfeifen. Er hat nämlich seine Kuhglocke nicht rechtzeitig geliefert bekommen, mit dem er ja anschlagen wollte, wenn er was sagt. Jetzt muss ich pfeifen.
Ja, genau.
Aber es weckt jedenfalls jeden auf.
Ja, es weckt tatsächlich jeden auf. Und
auch. Ja, und mit am Tisch natürlich auch die
Ulrike.
Und wir waren gestern hier unterwegs, sind natürlich auch bei deinen Bildern zusammengekommen. Aber ich würde sagen, stell dich doch mal kurz selber vor, damit die Hörer mal so oder Hörerinnen einen Eindruck kriegen, mit wem wir es jetzt genau zu tun haben.
Du hast ja schon ganz, ganz viele Begriffe gesagt. Ich glaube, ich habe eine Begeisterung für Geschichten erzählen. Und es ist relativ egal, mit welchem Medium ich das mache, aber ich möchte andere Menschen mitnehmen, auf eine Reise mitnehmen, zu zeigen, wie schön die Natur ist, aber auch wie schützenswert. Ich möchte ihnen was erzählen, wie man früher so am Lagerfeuer diese Menschen hatte, die von Lagerfeuer zu Lagerfeuer gereist sind und Geschichten erzählt haben. Das macht mir Spaß. Und ich bin hier mit einer Geschichte über Madagaskar, über einen der Hotspots der Biodiversität und habe da meine Bilder mitgebracht.
Ja, und wir haben die Bilder gesehen. Ich meine, klar, so eine Ausstellung hat natürlich immer nur einen gewissen Fokus. Also ich stelle es mir schwer vor, weil du warst ja, wie lange warst du eigentlich auf Madagaskar?
Ich war tatsächlich 2 Wochen dort, aber man muss dazu sagen, Madagaskar ist zum Reisen unglaublich schwierig. Die Strecken sind sehr lange und die Straßen sind sehr schlecht. Also ich habe viel Zeit auf der Straße verbracht und wenig beim Fotografieren.
Gut, aber am Ende werden wahrscheinlich deutlich mehr Bilder entstanden sein, als jetzt hier an der Ausstellung zu sehen sind. Wie 10, 12, wie viel sind es denn? So circa, ne?
Mehr, aber was wichtig ist, ja, ich glaube, es sind fast 30, aber ich bin mir nicht so ganz genau sicher, Zahlen kann ich mir nicht merken. Aber was wichtig ist, die Geschichten, die Bilder erzählen eine Geschichte. Man läuft von vorne nach hinten und man bekommt die Geschichte erklärt. Madagaskar wird zuerst vorgestellt mit dem Dschungel, mit dem Regenwald, wo einfach ganz viele Sachen passieren. Über 90% von Madagaskar war früher übrigens bewaldet. Jetzt sind nur noch weniger als 10% davon übrig. Und ganz viele Tiere und Pflanzen, die nur in Madagaskar vorkommen, sterben damit auch aus. Aber es fängt nicht mit diesen düsteren Bildern an, sondern mit den schönen. Und dann geht's eben in diese Zerstörung. Dann werden Bilder gezeigt vom Holzhandel, vom Holzkahlschlag oder von einem Lemur, also so eine kleine Affenart, die nur auf Madagaskar vorkommt, die im Käfig sitzt. Also ich habe so einen Affe, der sich dann am Käfiggitter festhält und der dort von den Menschen einfach als Schauaffe gehalten wird. Und das sind natürlich sehr traurige Bilder, aber dann geht's rein. Was kann man denn dagegen machen? Es fängt an mit einer Idylle. Das ist ein Ort im Nordwesten Madagaskars, im Nordosten Madagaskars, Quatsch, im Nordwesten, ganz, ganz oben im Madagaskar. An diesem Ort gibt es einen Prinz, der glaubt, die Lemuren sind die Schutzgeister der Ahnen. Und er ist unheimlich weitsehend und er sagt, wir müssen die Lemuren schützen, aber nicht nur dieses Äffchen, sondern den Lebensraum. Bringt ja nichts, wenn wir einen Affen schützen und wenn wir nicht den Lebensraum dazu schützen. Und jetzt ist eine Fläche von über 33.000 Fußballfeldern als Schutzgebiet erklärt worden, nur weil der Prinz eben diese Vision hat. Und es funktioniert wunderbar. Die Affen können dort in ihrer intakten Natur leben und auch im Einklang mit den Menschen leben, weil diese Ethnie, die beobachten die Affen. Jeden Morgen kommen die vorbei, jeden Abend. Die sitzen dann auf dem Zaun, die Menschen sitzen vor den Häusern, sie unterhalten sich so ein bisschen gegenseitig, haben keine Scheu voneinander und es ist ein gegenseitiger Respekt. Und so sollte es eigentlich sein. Dann habe ich noch einen zweiten Teil der Ausstellung. Da war ich im Osten Madagaskars unterwegs und dort forsten die Menschen den Regenwald wieder auf. Der Regenwald wird gelockt, zum einen für internationalen illegalen Holzhandel, aber auch zum anderen für Eigenbedarf der Menschen. Die müssen ja von irgendwas leben. Und da gibt es die Initiative Stiftung Yves Rocher, Foundation Yves Rocher, die sich für die Wiederaufforstung vom Regenwald einsetzt. Nicht nur, dass der Regenwald wieder aufgeforstet wird, es werden auch alte Arten, über 60 Arten werden die Samen gesammelt und bewahrt. Quasi die Bäume wieder gezüchtet, die würden ja auch sonst aussterben. Aber man vergisst auch die Menschen nicht, nämlich die müssen ja von irgendwas leben. Und deswegen gibt es auch wieder Aufforstungsprojekte, wo Nelkenbäume aufgeforstet werden. Nämlich Nelken sind ein begehrtes Gewürz und fast die ganze Weltproduktion von Nelken kommt auch aus Madagaskar. Mangobäume werden wieder aufgeforstet, Nutzbäume, wo die Menschen auch schnell Brennholz draus bekommen können und dass sie einfach auch vor Ort eine Möglichkeit haben, das Geld zu verdienen. Weil es bringt nichts, wenn wir sagen, die müssen es schützen, sie müssen dort leben und ihre Familien auch ernähren. Und meine Bilder sind alle mit so einem ästhetischen Aspekt, weil ich finde, es ist wichtig, dass man nicht sagt, wie schlecht, wie traurig die Welt ist, sondern auch zeigt, wie positiv sie ist und wie wichtig es ist, dass wir das, was wir haben, schützen.
Ja. Super, das war eine Frage, die wir auch noch gehabt haben, dein Zitat. Nein, das ist doch total super. Also dann zu hören, was du dir gedacht hast, wie das dazu gekommen ist. Und du bist im Auftrag von Yves Rocher auch nach Madagaskar gekommen. Und das ist auch die Verbindung, die dich hier zum Fotofestival gebracht hat wahrscheinlich, oder?
Genau, also Foundation Yves Rocher, sie haben mich nach Madagaskar geschickt. Das ist ein ganzes Buch, was produziert wird, wo... Ich glaube, 6 oder 7 Fotografen sind wir, wo wir auf der ganzen Welt unterwegs sind und Aufforstungsprojekte von der Stiftung fotografiert haben. Die Stiftung hat es sich nämlich zum Ziel gesetzt, 1 Million Bäume zu pflanzen. Mittlerweile sind es schon viel, viel, viel mehr und es ging auch viel in viel kürzerer Zeit. Und ich finde es einfach toll, dass das gemacht wird und dass es auch wirklich was vor Ort bewirkt. Man hört es ja immer auf dem Papier, ja, es werden Bäume gepflanzt. Aber was eigentlich dahinter steckt, ein Baum ist ja viel mehr als nur ein Baum. Ein Baum ist angefangen vom Schattenspender, angefangen von einer Kinderstube für junge, kleine Bäume, die in einem Schatten des Großen auch wachsen können, bis hin zu einer Einkommensquelle für die Einheimischen, bis hin zu Baumaterial für die Einheimischen. Die können den Boden halten, also er ist wirklich für so viele Sachen verantwortlich. Und deswegen ist es auch ein Symbol, einen Baum zu pflanzen, aber für die Menschen ist es dort eigentlich ein ganzes Leben für Generationen, was gepflanzt wird.
Ja, das erklärt dann auch, dass deine Reihe ja etwas aus dem Rahmen dessen fällt, unter dem oder aus dem Motto, unter dem das Fotofestival dieses Jahr steht, ne? Weil eigentlich Viva Latina und Madagaskar ist, soweit ich mich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nicht in Lateinamerika.
Ich habe Geografie studiert, das hat sich schon bestätigt.
Und dann, aber dann kommt es tatsächlich über diese Rocher-Verbindung, die ja dann wiederum mit dem Festival in La Gazie, oder die das begründet haben, ne? Und so kommt dann diese Verbindung zustande. Okay.
Ja, weil wir haben drei solche Umweltthemen. Also wir sind drei Fotografen, die Catalina, der Pascal Maitre und ich. Wir sind drei Fotografen von der Stiftung, die dieses Jahr hier ausgestellt werden. Und dem Leute ist es auch ganz wichtig, dieses Thema Biodiversität im Festival zu zeigen. Viva Latina ist ein wunderbares, total lebendiges Motto. Die Fotos sind wunderschön. Aber jede einzelne Ausstellung ist eigentlich ein eigenes Thema, was für sich steht, wo man auch teilweise wirklich, also ich könnte in der Ausstellung von Sebastião Salgado könnte ich tatsächlich auch einen halben Tag verbringen. Das ist unglaublich. Das ist so eine Ehre für mich, neben diesen ganz großen Namen ausgestellt zu sein. Aber jede dieser Ausstellungen ist eine Geschichte für sich und da muss man sich auch die Zeit dafür nehmen. Und ich freue mich, dass ich jetzt wirklich mir 2 Tage lang Zeit nehmen kann, durch die Ausstellung zu wandern.
Ja, wir haben gestern dann vor deinen Bildern auch gestanden und haben gedacht, haben uns dann gefragt, wie du das machst. Nimmst du ganz viel Equipment mit? Hast du dann Blitz dabei oder schleppst du dich damit ab, wenn die Straßen schlecht sind? Musst du es ja auch irgendwie hinkriegen.
Ja. Ich bin eher der Purist. Also ich habe lieber weniger Equipment dabei und fokussiere mich auf die Menschen, die ich fotografiere, als dass ich zu viel rumschleppe und immer mit Objektivwechsel beschäftigt bin. Aber da war es ja auch Natur. Da ging es ja auch um die Lemuren. Da hatte ich dann ein Teleobjektiv dabei, ich hatte eine Drohne dabei. Das fanden die Lemuren ganz, ganz, ganz toll, aber ich habe dann gemerkt, dass es viel zu weit weg ist. Aber ich habe natürlich auch mit Blitz und so gearbeitet fanden die Limonen übrigens super, weil es die ganze Zeit was Neues war und die haben dann alle ganz neugierig sind hergekommen sogar und haben mit der Kamera gespielt, mit dem Blitz. Das war super, super lustig. Aber wenn ich Menschen fotografiere, eine Kamera, ein Objektiv, sonst nichts. Vielleicht noch einen kleinen Blitz, den ich dann so hochhalten kann. Da gibt's ein Foto mit dem Mädchen, was gerade vom Fischen zurückgekommen ist. Und das habe ich mit einem Blitz ein bisschen aufgehellt, aber den hatte ich dann einfach in der Hand kurz schnell hochgehalten und das war's. Also mit Menschen finde ich es wichtig, diese Interaktion zu haben und da stört das Equipment nur. Also ich benutze auch keinen Sucher, sondern gucke durch mein Schwenkdisplay bei Menschen und finde es wichtig, da diese Interaktion zu haben. Bei den Lemuren tatsächlich war auch viel mehr Interaktion, als ich gedacht hatte, weil sie ja so neugierig sind und in die Kamera gucken und dann habe ich auch ganz viel nicht hinter dem Sucher gesteckt, sondern hinter dem Flip-Display und mit einer Hand versucht, die Lemuren abzuwehren, die sich immer meinen Kameragurt gegriffen haben.
Ja, merkt man diesen Bildern, ne, dass sie wirklich so neugierig da in die Kamera gucken. Ich dachte, Mensch, wie hat sie die angelockt? Aber da war es tatsächlich dieser Blitz und das war so die Attraktion und dann haben die alle geguckt. Okay.
Am Anfang hatten sie so ein bisschen Angst, aber es gibt dann Anführer, also man lernt die Affenbande richtig kennen. Es gibt auch ein Bild, wo ein Affe von Baum zu Baum springt. Das sind tatsächlich nur 1-2 Affen, die das gemacht haben, wahrscheinlich die Local Heroes. Die anderen sind so ein bisschen die Blätter runtergerutscht und auf der anderen Seite wieder hochgeklettert. Aber da sind schon so die Individuen erkennbar. Es sind welche, die neugieriger sind. Am Anfang haben sich alle nicht getraut, dann sind so die Ersten kommen, aber immer wieder dieselben. Also es hat auch Spaß gemacht, mit den Affen sozusagen zu leben und auch von den Einheimischen zu erfahren, welche Affe wie, die haben ja auch alle Namen, welche Affe wie was gemacht hat und welche Affe für wen besonders ist. Also das ist schon spannend, in so eine Kultur auch einzutauchen.
Ja, die nächste Frage, die ich noch so hatte, war es schwierig, den Kontakt zu den Menschen zu bekommen? Also wenn man da so als Fremder hinkommt, ist es dann eher einfach, die zu fragen, so dass sie zulassen, dass man sie so begleitet, oder war das eher schwierig?
Über die Stiftung Yves Rocher hatte ich einen Zugang zu diesen Aufforstungsorganisationen. Da war das sehr einfach, habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, die ihre 20 Jungs zum Aufforsten unter ihrer Fuchtel hatte. Die hat dann organisiert, hat gesagt, zack, 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 dann machen wir das so. Dann war das Auto 10 Minuten vorher an der Stelle und dann hat es auch wirklich so lange gedauert. Dann waren da Träger, die mir mein Zeug getragen haben, obwohl ich es überhaupt nicht gebraucht habe. Aber das war wunderbar. Beim ersten Ort, bei dem Prinz, war es schon ein bisschen schwieriger, weil es natürlich weit ab vom Schuss ist und dem so zu erklären, was internationale Medien sind, warum das jetzt wichtig ist, dass wir fotografieren. Das war ihm eigentlich egal. Der hat mich angeguckt, von oben bis unten gemustert und dann habe ich mich so in einer Entfernung von ihm auf den Boden gesetzt und habe halt erstmal abgewartet. Hat dann mit seinen Leuten ein bisschen geredet und ja, und ich habe wieder rüber geguckt. Also das war so, wo man sieht, der guckt mal so ein bisschen, wer ich denn bin, was ich mache. Er hat ja Zeit. Dort gibt's keine Uhr, sondern die Zeit. Und irgendwann hat er dann genickt und dann wusste ich, okay, beim Fotografieren. Dann habe ich angefangen zu fotografieren. Und als ich dann ich habe dann auch ein paar Tage dort verbracht. Und am Schluss hat er zu mir gesagt, du Ulla, ich heirate dich. Noch nicht mal, würdest du mich heiraten oder möchtest du oder sonst was? Ich heirate dich. Gekauft. Aber das war schwierig, dann wieder aus der Nummer rauszukommen.
Das wäre mir jetzt interessant. Wie kommt man aus der Nummer wieder raus?
Der hat mich sogar dann noch bis an die Fähre begleitet. Das war so eine Halbinsel, da muss man mit der Fähre hinfahren. Und er konnte es gar nicht verstehen, dass ich das abgelehnt habe. Also der... Es war noch nicht mal in seinem Konzept drin, dass ich da Nein sagen würde. Das macht einfach eine Frau nicht, wenn er sagt, er ist ja der Prinz. Und ich habe auch da mal gefragt, wie viele Kinder oder Enkel oder Urenkel er hat. Er ist schon relativ alt. Er hat gesagt, weißt du nicht, er hat ganz viele Frauen, aber ja, eine in Deutschland mehr. Es wird ihm sehr gefallen. Ich so, Mann. Naja, ich weiß ja nicht. Es hat ihn auch nicht gestört, dass ich schon verheiratet bin. Also, ich weiß nicht.
Weil du jetzt sagtest, du warst 2 Wochen da und eben aber an 2 unterschiedlichen Orten. Wie viel Vorbereitung steckt dann in sowas? damit man das in 2 Wochen eben auch noch unter diesen schwierigen Bedingungen, das heißt, man hat ja netto relativ wenig Zeit wahrscheinlich, um die eigentlichen Bilder zu machen. Also man wird wahrscheinlich relativ viel Vorbereitung haben. Oder wie ist so das Verhältnis von Vorbereitung zu tatsächlich Durchführung vor Ort?
Das ist bei ganz vielen meiner Aufträge so, dass die Vorbereitungszeit unglaublich viel Zeit frisst. Man muss ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss die richtigen Leute vorher ansprechen. Man braucht den Zugang und ganz viel davon mache ich schon im Vorfeld. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht in Wochen bemessen, aber also definitiv mehr als 2/3 der kompletten Zeit. Also wenn du 2 Wochen vor Ort bist, ist es meistens so, 2/3 davon musst du vorher oder ja, 1/3 Vorbereitung, 1/3 Nachbereitung oder noch mehr, aber eigentlich ist es unglaublich viel mehr Arbeit. Und für mich, deswegen kann ich nicht so wirklich in Zahlen fassen, für mich kommt diese Vorbereitungszeit, ist immer so lange, so träge, das zieht sich wie Kaugummi, man möchte ja endlich los und man will vor Ort gucken, was passiert und sagt, ja, geht schon irgendwie. Aber das ist so wichtig, dass man das richtig vorbereitet, weil nein, es geht nicht irgendwie, wenn man eine Reportage fotografiert. Ich brauche ja bestimmte Bilder. Ich muss ja bestimmte Themen mit nach Hause bringen, bestimmte Einstellungsgrößen, Doppelseiten. Ich muss mir da vorher Gedanken drum machen. Und das plane ich akribisch im Vorfeld. Ich mache mir Zeichnungen, wie was auszuschauen hat. Ich schreibe mir das alles auf. Und das ist eine Vorbereitungszeit, die mir nicht gefällt, aber die extrem wichtig ist. Dann bin ich auch schneller vor Ort und kann in einer relativ kurzen Zeit, also viel zu kurz ist immer so, man hat nie genug Zeit, aber in Madagaskar war es extrem, Wetter war teilweise auch schlecht, aber das war extrem und deswegen nur durch diese akkurate Planung konnte ich in wenig Zeit effektiv arbeiten.
Ja. Was ist denn dein Lieblingsbild? Also zwei Bilder wäre es jetzt eigentlich, die ich hätte wissen wollen. Dein Lieblingsbild hier in der Ausstellung? Und hast du ein Bild, wo du sagen würdest, das ist bisher dein wichtigstes? Es werden ja noch viele Bilder kommen, aber gibt's jetzt schon eins, wo du sagst, das ist so für mich ein Schlüsselbild?
Mein Lieblingsbild in der Ausstellung ist eins von den Lemuren, wo sie so in die Kamera schauen, weil das für mich dieser Moment ist, wo sie so ganz neugierig waren und wo einfach alles gestimmt hat, wo man ein Teil der Natur ist und mit denen spielen darf, wenn man so in der Affenbande aufgenommen wird. Das fand ich total klasse. Und dieses Bild erinnert mich auch immer an diesen Moment. Mein absolutes Lieblingsbild ist eins, wo Kinder von einem ausbrechenden Vulkan in die Höhe springen. Für mich symbolisiert es den Moment, wo man mit der Natur lebt, obwohl sie über allem steht. Ich finde es immer wichtig, dass man demütig der Natur gegenüber ist, weil die Natur so viel größer ist. Wir Menschen sind nichts. Wenn man die Erdgeschichte anschaut, ist der Mensch nichts. Und dieses Bild, wo die Kinder fröhlich vor der Lebensgefahr sozusagen spielen, ist für mich der Inbegriff von dem, dass die Erde so groß ist, aber dass wir trotzdem hier sind. Wir sind hier, wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen leben und erleben. Und das ist ganz wichtig für mich.
Tolles Fazit, ja.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch was interessieren. Also zum einen, du hast gerade angesprochen, du bist verheiratet, hast ja auch einen Sohn, entzückender Sohn, der hier auch immer rumspringt und Ulrike hat schon gesagt, kennt nur 2 Zustände, entweder an oder aus. Also auch ein Energiebündel, ja, woher das wohl hat. Ist dein Mann dann dabei auf den Reisen?
Mein Mann ist Filmemacher und macht ganz viel auch die Produktion, die Logistik, die dahinter steckt, weil ich bin eher der kreative Kopf und er hält mich dann im Rahmen, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort bin, meine ganzen Flieger auch bekomme, nicht irgendwie noch am anderen Ende der Welt fotografiere, während der Flieger geht oder auch in gefährlichen Situationen passt er auf mich auf, weil ich natürlich immer das Bild und die Geschichte in den Vordergrund setze, also da manchmal auch das Wetter außer Acht lasse oder den ausbrechenden Vulkan nicht so ganz beachte. Es gibt ja tolle Bilder und er ist eher derjenige, ich zoffe mich mit ihm auch ganz viel unterwegs, aber er ist derjenige, der da auch vernünftiger ist. Wir sind mit unserem Sohn, mit dem Manuk zusammen. Der ist nach einem aktiven Vulkan benannt. Der ist auch mit uns jetzt immer dabei, seit 3 Jahren. Ja, wenn schon Kind, dann muss man ja nach dem Vulkan heißen.
Ja, und deswegen ist er auch so aktiv.
Das stimmt. Ja, aber der hat 43 Länder gesehen, war noch nie in seinem Leben krank, also noch nie Fieber, noch nie irgendwie Reisedurchfall oder so, obwohl er überall das Wasser trinkt, von Thailand über Indonesien bis hin nach Vanuatu. Der macht so sein Ding, mal gucken, was er später macht. Vielleicht will er Banker werden, aber dann kann er das Geld für uns verdienen. Das ist mir egal. Das glaube ich nicht. Aber das ist auch lustig, so als Familie zusammen unterwegs zu sein. Nämlich, ich habe gedacht, am Anfang, als Abenteuerfotografin kann man kein Kind haben. Ich wollte eigentlich keine Kinder, aber der kam halt einfach so daher und jetzt will ich noch nicht mehr abgeben. Aber ich habe einen besseren Zugang zu den Menschen. Ein Freund von mir, Brent Sturton, ganz, ganz wunderbarer, ganz großer Fotograf, hat mal zu mir gesagt, warte mal ab, Ulla, bis der auf die Welt kommt, weil ich am Anfang ihm natürlich meine Bedenken erzählt habe. Er hat gesagt, nee, warte mal, ganz viele Frauen, die ich kenne, sind bessere Fotografinnen geworden. Konnte ich nichts damit anfangen. Aber ich habe gemerkt, man hat einen besseren Zugang zu den Menschen, weil gerade wenn er dabei ist, konzentriert sich jeder auf ihn und ich kann toll beobachten und fotografieren. Wenn ich ein Kindermädchen vor Ort habe, dann passen die auf und ich kann in jedes Haus, in jede Hütte reinspazieren und einfach mit den Menschen reden. Der Manuk ist ja sowieso schon da. Und auch die Zeit, die ich habe bei den Expeditionen, die arbeite ich konzentrierter, weil ich weiß, wenn ich ihn zum Beispiel nicht mitnehmen kann, er wartet in irgendeiner Hütte irgendwo auf uns und das muss jetzt relativ auch schnell und effektiv passieren. Früher hat man sich dann doch mehr Zeit gelassen, aber jetzt ist es so, dass ich dann viel effektiver und konzentrierter arbeite, auch bei der Bildbearbeitung und Auswahl hinterher. Da kann man sich ja auch als Fotograf sehr verspielen, aber das ist jetzt auch schneller geworden.
Ah, interessant. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass man natürlich, wenn man da mit Kind auftaucht, dann hat man so ein...
Man wirkt ungefährlicher, das
trifft es ganz gut. Man wirkt ungefährlicher, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Dann sind die Leute offener. Ja, interessant.
Das ist nachvollziehbarer für die Menschen, weil sie ja meistens auch Familie haben und das ist ihr Ein und Alles auf der ganzen Welt. Ich durfte auch vor den Yann Arthus-Bertrand für seinen Film Human arbeiten, wo wir auf der ganzen Welt den Menschen dieselben Fragen gestellt haben. Was ist das Wichtigste für euch? Und eigentlich ausschließlich jeder hat gesagt, die Familie. Und ich wurde plötzlich verständlich. Die Menschen im Dschungel konnten mich vorher nie verstehen, wenn ich alleine mit meinem Rucksack und meiner Kamera rumgereist bin. Warum macht sie das? Und jetzt, wenn ich Mann und Kind dabei habe, ah ja, super, Familie, alles gut. Und also das ist auch so ein Ding, dass man mit jeder Situation umgehen kann und einfach das in sein Leben integrieren kann. Und das ist mein Job als Fotograf, einfach mein Leben so zu leben, wie ich es mache und wie ich es gerne mache und mein Leben so zu gestalten. Und mit der Fotografie habe ich die Freiheit, einfach damit auch das Geld zu verdienen, mit dem, wie ich leben möchte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist ein ganz großes Privileg.
Ja, wird spannend, wenn der Manuk in die Schule muss, ne?
Ach, findet sich auch eine Lösung.
Findet sich eine Lösung. Ja, klar, muss man dann finden und ja.
Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, du liebst dein Traum letzten Endes und verdienst damit dein Leben. Jetzt mal die Frage, wie viel Anteil hat aber da dieser Aspekt Netzwerken und letzten Endes Selbstmarketing?
Es ist extrem wichtig, dass ich auch mich selbst, ich sag mal nicht verkaufe, aber es geht nicht nur ums Bild, es geht um die Geschichte dahinter. Und die Leute wollen auch wissen, wie man vor Ort arbeitet, wie man vor Ort die Bilder bekommen hat. Und ich habe das akzeptiert. Das heißt nicht, dass ich super finde, vor der Kamera zu stehen. Mein Platz ist hinter der Kamera, aber es gehört einfach dazu. Ich mache Instagram, Ulla Lohmann ist mein Kanal, da gebe ich umsonst auch Coachings. Wir haben ein Buch herausgebracht mit diesen Leuten aus der Community, die einfach durch diese Coachings so gut geworden sind, dass ich gesagt habe, Leute, lass uns doch mal ein Buch machen. Und ich glaube an dieses Teilen von den Erfahrungen und an dieses Netzwerken, weil man kann so viel von anderen Menschen lernen. Man kann von jedem was lernen. Und wenn jemand auch gerne sein Wissen teilt, dann ist es ein Geschenk. Und ich finde das toll. Mit mir haben ganz viele Leute ihr Wissen geteilt. Zum Beispiel der Eric Valley, der auch hier ausgestellt ist, oder der Pascal Maitre. Das waren so die, als ich angefangen habe, das waren die Fotografen, die ich bewundert habe und die mich inspiriert haben und die mir auch Fragen beantwortet haben. Und nur weil die das gemacht haben, bin ich heute hier. Und es ist manchmal nur ein Foto, was das Leben von jemandem verändern kann. Es ist manchmal nur ein Satz. Es war ein Foto von Pascal Maitre, warum ich ihn in meinem Studium imitiert habe. Ich habe ihn ausgesucht, ich habe ihn analysiert und studiert, wie er fotografiert, was er macht. Und es hat auch meine Fotografie beeinflusst. Der Eric Valley, ich durfte mich mit ihm persönlich unterhalten, als ich 17 war. Der hat mal zu mir gesagt, Ulla, lass dich nicht davon abbringen, was andere denken, sondern mach einfach dein Ding, mach deinen Traum. Und dann bin ich auf Weltreise aufgebrochen nach Nepal, inspiriert durch ihn. Ein Satz vom Eric Valley, ein Foto von Pascal Mertres hat mein Leben total verändert. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Zeit, dieses eine Foto zu machen oder diesen einen Satz zu irgendjemand anderem zu sagen. Vielleicht verändert er dann auch das Leben von jemand.
Das war doch eigentlich der perfekte Schlusspunkt, würde ich sagen. Wir hätten natürlich noch Fragen ohne Ende, aber wir haben ja auch beobachtet, du bist wahnsinnig gefragt.
Ja, sie hat mir eben noch gesagt, sie würde auch gerne noch jemanden treffen,
ja.
Den sie hier wiedersehen kann.
Klar, und von daher bedanke ich mich recht, recht herzlich.
Vielen Dank.
Ja, ich sag Dankeschön. Es hat total Spaß gemacht mit euch. Eure Fragen sind wirklich super. Und wenn irgendeiner von euren Zuhörern auch noch Fragen hat, also mich erreicht man tatsächlich am besten auf Instagram, Ulla Lohmann, kann man einfach schreiben. Ich antworte nicht am nächsten Tag. Ich bin vielleicht in irgendeinem Vulkan, aber ich antworte schon irgendwann.
Super, also vielen, vielen Dank und genießt die Zeit noch hier und vielleicht können wir dann nochmal das eine oder andere abseits des Mikrofons, weil es gab noch so ein paar Fragen, aber wir machen jetzt
super gerne.
Hier an der Stelle.
Heute Abend um 11 ist Open Bar.
Zum Beispiel. Gut, also dann
nochmal Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Tschüss.